Fürstgrad, das Audiomagazin von Kreatur. Vielleicht ist die Kombination aus Sport und Physiotherapie ja auch ein Konzept für andere Betriebe. Auskunft darüber kann uns Dr. Helge Riepenhof geben. Er ist Chefarzt des Zentrums für Rehabilitationsmedizin im Berufsgenossenschaftlichen Klinikum Hamburg. Ihn haben wir gefragt, welche Erfahrungen er mit den typischen Verletzungen von Dachdeckern hat.
Also erstmal muss man sagen, ist das ja sozusagen mein Kerngeschäft, dass Menschen bei der Arbeit, und das sind ja auch Profisportler, die arbeiten auch, aber genauso ist eben auch der Dachhandwerker, dass die mit ihren Verletzungen oder Überlastungsschäden, was auch immer es ist, die sie bei der Arbeit erleiden, zu mir kommen in die Sprechstunde oder eben zu uns ins Krankenhaus, wenn sie einen Unfall hatten. So, und da ist das Dachhandwerk, sagen wir mal, gut repräsentiert. Also wir sehen schon, dass das eine sehr körperlich belastende Tätigkeit ist. Und es gibt so verschiedene Erkrankungen, die ganz typisch sind. Das sind, ich sage mal, diese Bereiche, da sagt man mal allgemein, ja, das verschleißt dann irgendwann. Ganz so ist es aber nicht, sondern da geht es nicht um Verschleiß, sondern um eine hohe Belastung. Und die hohe Belastung ist bei Menschen, die auf dem Dach arbeiten oder eben auch dieser Art von Belastung ausgesetzt, ja vor allem der Rücken. Und wir sehen viel Knieprobleme und die Schulter. Das sind so die drei großen Verletzungsregionen. Wenn sie dann ein bisschen älter sind, kommt noch so die Hüfte dazu. Manchmal sind dann auch Handprobleme noch da, dass einfach diese unheimlich kräftigen Hände leiden und vielleicht so einen Gelenkverschleiß entwickeln, also eine Arthrose entwickeln. Aber das sind sozusagen die führenden Körperregionen, die uns hier beschäftigen. Mhm. Und da sind es dann ganz unterschiedliche Bilder. Einmal natürlich Verletzungen. Und so schlimm es sich anhört, das sind dann oft die Folgen von einem Leitersturz oder auch von einem Sturz vom Dach oder in eine andere Ebene. Das sind dann auch sehr schwere Verletzungen manchmal. Deswegen ist für uns auch so wichtig, dass wir die Menschen so weit rehabilitieren, dass sie wieder aufs Dach gehen können oder dass sie ihren Job, oder auch wenn es nur eingeschränkt geht, aber dass sie auf jeden Fall wieder in den Bereich tätig werden können. Oder eben, wie gesagt, diese angesprochenen Überlastungsschäden.
Und welche Folgen hat es gerade für die kleinen Dachdeckerbetriebe, wenn es zu solchen Arbeitsausfällen kommt? Haben Sie da Einblick?
Ja, sehr wohl, weil die Patienten bei uns natürlich auch erzählen, was passiert, was mit dem Betrieb passiert. Also wenn jemand zu uns in die Klinik kommt, dann ist er ja auch eine Persönlichkeit, die da zu einem kommt. Und gerade in den kleinen Betrieben ist es häufig so, dass die Mitarbeiter sich große Sorgen machen, dass solche Betriebe weiterleben und weiter bestehen. Und die erzählen uns dann schon sehr genau, was ein längerer Ausfall bedeuten würde. Und sind auch, muss man sagen, gerade im Dachhandwerk sehr, sehr häufig oder überdurchschnittlich häufig sehr bestrebt, maximal schnell wieder zurück in den Beruf zurückzukehren. Manchmal auch, wenn es bedeutet, dass sie dann ja vielleicht Einschränkungen mitnehmen müssten und nicht mehr in der Lage sind, Sachen so zu machen. Also Menschen aus Dachhandwerk, ist meine Erfahrung so, sind manchmal tatsächlich bereit, eine eigentliche körperliche Einschränkung zu akzeptieren, nur damit sie den kleineren Betrieb dann zum Beispiel retten.
Herr Riepenhof, haben Sie denn einen guten Tipp für die Dachdecker? Was können Sie tun, um lange körperlich fit in Ihrem Job zu bleiben?
Für uns ist dann immer ganz entscheidend, aber das ist so ein allgemeines Thema. Also ich sage immer, man braucht drei Dinge, um in seinem Job erfolgreich und das vor allem lange sein zu können. Also auch ein älterer Arbeitnehmer. Das erste ist natürlich das fachliche Know-how. Das haben sie nun mal alle, weil die alle, also als Arzt brauche ich ja nicht mit dem Dachhandwerk erzählen, wie man Dachhandwerk macht. Das weiß der viel besser als ich, logischerweise. Das zweite und das dritte sind aber Sachen, die können wir beeinflussen. Einmal braucht man ein Skillset, wie man sich möglichst körperlich schonend belastet, wenn man solche schweren Aufgaben erledigen muss. So, und da helfen wir. Da helfen wir einmal dem Patienten in der Reha, aber man kann eben auch den Menschen helfen, bevor sie verletzt sind. Idealerweise verhindert man sogar Verletzungen und Überlastungsschäden. Und das Dritte ist, man braucht einen Körper, der kräftig genug ist, das dann wirklich auch ja, zustande zu bringen. Auch da sind Dachhandwerker häufig extrem trainiert, also super kräftige Menschen, die ganz, ganz viel problemlos leisten. Der Ausgleich, den man im Körper braucht, der fehlt dann nur manchmal. Also als Beispiel, weil ganz viel vor dem Körper stattfindet, ist der vordere Anteil des Körpers richtig gut trainiert. Also richtig kräftig, kann alles. Der hintere Teil des Körpers ist im Verhältnis allerdings sehr schwach. Und da muss man dann ausgleichen. So, und diese Schwächen suchen wir. Und wenn man die dann findet, dann kann man durch ganz einfache Übungen da, manchmal durch eine Veränderung der Arbeit oder durch ein ergänzendes Training, da so einen Ausgleich schaffen. Und der Ausgleich, das schützt nachhaltig und führt dann eben auch dazu, dass kleinere Betriebe weniger Ausfallzeiten haben, weil solche Probleme gar nicht erst auftreten.
Und wie kann man sich selbst vor langwieriger Krankheit schützen?
Dann darfst du jetzt halt so ein bisschen das Problem, da hast du das Loch, ne? Denn eigentlich ist es ja so, dass diese gesetzliche Unfallversicherung, also die, das ist ja die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, die da zuständig ist, die treten ja eigentlich nur dann in Kraft oder werden aktiv, wenn eine Verletzung da ist. Die Prävention ist eigentlich Aufgabe der Betriebe. Und das ist natürlich extrem schwer, wenn ein kleinerer Betrieb da ganz gezielt, sagen wir mal, hochklassige und auch manchmal sehr aufwendige Präventionsprogramme durchführen möchte. Deswegen bin ich da eher der Meinung, man sollte versuchen, was man irgendwie an Bordmitteln hat, so zu nutzen, dass man ganz simpel anfängt und mit den Sachen versucht, Prävention zu betreiben, die am häufigsten auftreten. Ich glaube, je größer ein Betrieb wird, je mehr Möglichkeiten da auch sind, vielleicht externe Ressourcen zu nutzen, desto besser ist es. Aber nichtsdestotrotz, auch der ganz kleine Betrieb, der Ein-Mann-Betrieb, da kann dieser eine Mensch durch ganz simple Dinge schon sehr, sehr viel erreichen und die größten Gefahren, sagen wir mal, abhalten.
Und wie kann man nun die Dachdecker für die Notwendigkeit der Vorbeugung sensibilisieren?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man Menschen davon überzeugen, dass das, was man da trainiert oder was man extra machen soll, einen Effekt hat. Und das funktioniert in meiner Erfahrung so, dass man eine Schwäche aufzeigt, also eine körperliche Schwäche, die für jeden nachvollziehbar ist, dass das irgendwie nicht gut ist, dass das nicht so richtig funktioniert. So, und das ist schon auch der Teil 1 dieser Erfolgsgeschichte. Man guckt einfach genau hin, macht wie so eine Mini-Leistungsdiagnostik, indem man ganz paar Funktionen testet und schaut sich an, wie Menschen diese Aufgabe funktionell beherrschen. So, und dabei kommt dann raus, dass irgendein Muskel zum Beispiel nicht stark genug ist. Nicht stark genug ist, um dieser großen Last des Dachhandwerks und dieser intensiven Arbeit standzuhalten. Und dann trainiert man diesen Muskel einfach gezielt und zeigt ein paar Übungen, wie man das macht. Und so einfach es klingt, ist es dann auch. Man muss dann vielleicht 10 Minuten am Tag investieren. Also ich will ja auch realistisch sein. Die Menschen arbeiten hart und haben dann auch nicht die Lust, danach noch stundenlang trainieren zu gehen, sondern ganz einfach 10 Minuten am Tag, egal wo man es integrieren kann, Hauptsache man integriert es und so dieses Defizit auszugleichen, um insgesamt gesünder und funktionell leistungsfähiger zu sein, dass es gar nicht erst zu den Problemen kommt.
Und woran erkennt man die eigenen Schwächen und Risikofaktoren?
Jeder, der schon mal auf einem Dach war, der weiß, dass alleine da oben zu sitzen schon unangenehm sein kann. So, und jetzt muss man da oben sicher arbeiten können. Und auch da sage ich immer wieder, als Arzt würde ich ja niemals behaupten, ich könnte da irgendwie was dazu beitragen. Sondern da sind die Experten, die wissen, wie man sich auf dem Dach bewegt und die können das da ganz oben, über unseren Köpfen sozusagen. Die Schwächen, die kann ich aber entdecken. Und genauso, wie mir ein Dachdecker erzählt, wie man Dach zu decken hat oder wie man auf einem Dach läuft oder wie er mir das erklärt, wenn ich da oben bin, dass ich mich sicher aufhalte, dass ich nicht runterfalle, kann ich ihm anhand seines Körpers zeigen, wo da Schwächen sind. Aufgrund dieser Schwäche funktionieren die Menschen ja trotzdem. Ich möchte auch nicht eine Erkrankung wegkriegen, sondern was ich möchte, ist bei den meisten Menschen einfach nur einen Risikofaktor wegzunehmen. Und wenn mir jetzt jemand auf dem Dach sagt, nee, du musst den Fuß anders auf die Dachlatte stellen, sonst kannst du hier nicht rübergehen, sonst bricht sie durch, dann nehme ich das an, weil jemand viel Erfahrung hat, wie es funktioniert. Und das Schöne ist, genauso nehmen in meiner Erfahrung zumindest die Handwerker diese Empfehlung an, weil aus meiner Erfahrung heraus diese Kombination von Muskelstärke und Muskelschwäche, die sind ja alle bärenstark. Nur im Verhältnis stimmt es da nicht so ganz. Und deswegen nehmen die das an. Und deswegen kann man auch, wenn es dann effektiv ist, und Yoga ist manchmal eine Sache, die hilft, kann man auch einen Dachhandwerker dazu kriegen, Yoga zu machen und den mit Begeisterung dabei zu haben.
Welche Körperregionen sind denn besonders belastet?
Nummer 1 ist sicher die Schulter. Da ist es so, dass die Schulter ist eine ganz komplexe Struktur eigentlich. Man muss sich vorstellen, die Schulter ist nämlich so, dass man eine Gelenkpfanne hat, die ist ganz klein. Also wie beim Golfspielen das Tee sozusagen. Und einen Gelenkkopf, also den Oberarmkopf, der ist ganz groß wie der Ball. So, und der Vorteil ist, dadurch kann ich meinen Arm überall hin bewegen. Also viel mehr als viele andere Gelenke. Das Problem ist nur, die Muskeln drumherum müssen diese Schulter gut steuern. So, und wenn da jetzt einer dieser Steuerungsmuskeln, das nennt man Rotatorenmanschette, nicht mehr richtig funktioniert oder eingeengt wird und verdrängt wird, dann funktioniert es nicht und dann gibt es Schulterschmerzen. Manchmal sind diese Schulterschmerzen gar nicht so sehr bei der Arbeit da, sondern in frühen Stadien ist es eher so, dass man nachts mal aufwacht, weil man sagt, Mensch, ich kann nicht mehr auf der Seite liegen und irgendwie packt man das nicht so richtig. So, und das ist eine Belastungsform, die wir häufig sehen und das wäre die erste, die man, denke ich, durch ein ganz simples Training gut angehen kann. Gehen wir weiter runter, kommen wir zur Wirbelsäule. Die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule, beide sehr belastet durch die ganzen Anheben oder durchs Heben und auch durch diese in der Zwangshaltung stehen und nach vorne gucken. Und die Wirbelsäule kann man auch da gut kräftigen. Das Kernproblem da ist, dass die ganze Arbeit, wie ich schon sagte, vor dem Körper stattfindet. Man hat halt große Brustmuskeln, die viel anheben müssen. Man hat manchmal wenig Bauchmuskulatur und dann im unteren Rücken wieder eine kräftige Rückenmuskulatur, um diesen Anhebprozess zu haben oder sich auf so einem Dach zu halten und dann Ausgleich schaffen. Man müsste also kurz einen Bauch- und Rückenmuskeltest machen und dann zu gucken, wo muss ich ausgleichen. Häufig ist es so, ich muss die Bauchmuskeln ein bisschen verkräftigen und die Rückenmuskulaturen im oberen Muskelsäulenbereich. So, Nummer 3 und 4 sind dann die Kniegelenke. Als Nummer 3 die Kniegelenke deshalb, weil einige Menschen halt auch eben kniende Tätigkeiten haben. Je mehr kniende Tätigkeiten dabei sind, desto mehr verliert man so eine ganz gewisse Funktion, eigentlich ist der Po-Muskel, das Knie in der Achse zu halten. Also immer wenn man runtergeht, geht man so ein bisschen in so ein X-Bein. Und das führt so dazu, dass Menschen häufig so einen inneren Kniegelenkschmerz haben und auch eine Arthrose entwickeln. Und dagegen kann man auch ganz einfach antrainieren. Ganz wenige Übungen, sage ich ja, darauf kommt es immer an und ganz spezifisch, um das gut hinzukriegen. Und wenn man dann zum Beispiel unter anderen Bedingungen eine Last hochnimmt, also wenn man in die Knie geht, vielleicht auf was anderes achtet, das Gewicht näher am Körper, den Po etwas ausstreckt, das Knie nach hinten nimmt und das würde man einfach mal zeigen, dann würde man da präventiv arbeiten können. Und das Letzte sind eben die Sprunggelenke. Sie sagten schon, man steht schräg auf dem Dach, das untere Sprunggelenk wird dadurch massiv gestresst. Leider sehr häufig sind die unteren Sprunggelenke auch schon durch Verletzungen beeinträchtigt, weil ja, man ja doch mal vielleicht 2-3 Stufen von der Leiter springt und nicht geht und so weiter. Und so kommt da kontinuierlich ein höherer Stress auf die Gelenke. Und da kann man durch eine gezielte Kräftigung in verschiedenen Positionen ebenso dazu führen, dass dieses Gelenk einen gewissen Schutz erfährt. Und das wären die Regionen, wo man sagen würde, da kann man ganz gezielt mit ganz einfachen Mitteln viel erreichen.
Gibt es Fördermöglichkeiten für die Prävention im Betrieb?
Genau, also es gibt in Deutschland ja das Präventionsschutzgesetz. Es ist tatsächlich ein Gesetz, also eine Verpflichtung, dass man präventiv arbeitet. Und die Krankenkassen, also die ganz normalen Krankenkassen, die jeder Mensch hat, die sind verpflichtet, gewisse Gelder auszugeben, um Präventionsmaßnahmen durchzuziehen. So, und da gibt es ganz viele individuelle Angebote. Also als Beispiel, die Technikerkrankenkasse bietet verschiedene Aktivitätsprogramme an. Das sind Sachen in der App und so weiter, aber die bieten auch Fördermittel an. Und ich denke, es lohnt sich durchaus, da mal nachzufragen, was denn in diesen Fördertöpfen drin ist und wie die Voraussetzungen sind. Die sind von Krankenkasse zu Krankenkasse ganz unterschiedlich, aber ich sag mal, die Möglichkeiten sind gut, da spezifische Fördergelder zu erzielen oder zu bekommen.
Welche Krankenkasse frage ich als Unternehmer denn an?
Also ich glaube, wenn man ein ganz kleiner Betrieb ist, dann nützt es nichts, wenn man da jetzt einen Versicherer anspricht. Dann würde ich eher über Therapeuten gehen, also zum Beispiel ein Physiotherapeut vor Ort, der kann eben solche Fördermittel nutzen. Der hat ja sowieso Kontakt zu den Krankenkassen, weil er da all seine Patienten abrechnet. Die zahlen das ja nicht selber. Wenn ich ein größerer Betrieb bin, also jetzt habe ich mal 100 Mitarbeiter oder sowas, als Beispiel, ne? Das ist ganz locker für die Förderung interessant. Da muss man also mal da fragen, da gibt es immer Präventionsbeauftragte, die kommen dann immer und wenn man dann sagt, Mensch, wir haben jetzt vor, das können ganz banale Sachen sein, wir möchten, dass, wir haben ein paar Menschen hier, die sind übergewichtig, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter abnehmen. Dann fördern die das. Dann fördern die das vielleicht mit 10.000 Euro. Aber mit 10.000 Euro kann man echt viel machen, wenn man jemanden hat, der sich dahinter klemmt und sagt, okay, jetzt erzähle ich das mal um.
Danke, Herr Riepenhof, dass Sie uns mit Informationen versorgt haben, wie man auch in körperlich fordernden Berufen lange fit bleiben kann.